Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Wir stehen zu zweit hier. Der Michael Krumbiegel, der macht gerade einen Lektorenkurs. Und da heißt es auch, ja, er soll Gottesdienste in wesentlichen Teilen gestalten. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Zumindest mal einen wesentlichen Teil der Predigt miteinander vorbereitet. Und wir wollen sie auch miteinander halten. Und zwar starten wir mit Wimmelbildern. Kennt jemand Wimmelbilder? Weiß jemand nicht, was Wimmelbilder sind? Also, ja, genau. Also haben wenigstens einige den Mut, hier Finger zu heben. Wimmelbilder, das sind Bilder, wo so auf einem Bild ganz, ganz viele Szenen drauf sind. Ganz, ganz viele Menschen. Also zum Beispiel ein Zoo wird dargestellt oder ein Marktplatz oder eine Winterlandschaft. Oder. Und da sind ganz, ganz viele Menschen drauf und da passiert ganz, ganz viel. Man kriegt das eigentlich gar nicht so mit einem Blick erfasst, was da auf einem Bild drauf ist. Aber je länger man die Bilder betrachtet und je intensiver, desto mehr entdeckt man immer mehr und immer mehr. Und Kinder lieben diese Bilder, ne? Und da sind viele detaillierte Darstellungen dann so zwischen, von Tieren, von Menschen, von ja, Situationen und Geschehnissen. Und wenn man das Bild an einem Tag betrachtet, dann entdeckt man das und das und das und das. Und wenn man am nächsten Tag dann nochmal raufguckt, entdeckt man vielleicht ja, wieder was ganz Neues oder Altes, Bekanntes wieder neu. Manche Bibeltexte sind wie ja, Wimmeltexte. Wimmelbilder, Wimmeltexte. Ich kann sie gar nicht auf die Schnelle so im Ganzen erfassen. Einfach viel zu viel drin. Micha und ich finden Lukas 1, Vers 67 bis 79, das ist so ein Wimmeltext. Den kriegt man gar nicht mit einem Mal gefasst.
Genau. Die Bibel erzählt uns da von dem Priester Zacharias. Als seine Frau Elisabeth schwanger war, musste Zacharias schweigen. Im wahrsten Sinne des Wortes hatte es ihm die Sprache verschlagen. Als er erfuhr, dass seine Frau und er nach ganz langem Warten in ganz hohem Alter noch ein Kind, einen Sohn bekommen. Johannes sollte er heißen, hatte der Engel gesagt. Nach der Geburt des Sohnes, den wir später auch unter Johannes dem Täufer kennen, findet Zacharias seine Sprache wieder. Die ersten Worte, die er fand, waren zumindest für mich oder uns ein Wimmeltext. Diesen Text finden wir in Lukas 1. Ein Wiegenlied voller Gedanken, das wir jetzt noch einmal hören und das Sie auf Ihrem Liedblatt wieder mitlesen können.
Diesmal nach der Übersetzung von Martin Luther. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und dass er Barmherzigkeit erzeigte unseren Väter und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham. Nämlich uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienen, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, du wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
Ja, laut der Bibel sind dies die ersten Worte, die ein Vater seinem neugeborenen Sohn schenkt. Dafür sind sie ganz schön unerwartet. Keine Begrüßung, kein liebevolles Entzücken hören wir. Vielmehr wird aus dem Priester Zacharias ein Prophet, der vorhersagt, was Gott mit diesem Jungen vorhat, geplant. Obwohl der Zacharias über seine eigenen Worte erschrocken war, wer will seinem Kind in den ersten Lebensstunden schon so viel aufbürden?
Analysiert man den Text im Deutschunterricht, ne, müsste er machen, dann würde man merken, der ist ganz strukturiert aufgebaut, richtig bewusst. Der scheint geradezu komponiert zu sein, dieser Text. Doch hinter der geordneten Struktur, da wimmelt es, wie gesagt, von Bildern und Vorstellungen. Bezüge auf Ereignisse in der Vergangenheit und Bezüge auf Hoffnungen für die Zukunft folgen in ganz schnellem Ablauf, so ganz dicht gedrängt aufeinander, Hoffnungsbilder. Wenn man nicht aufpasst allerdings, dann rauschen diese Worte als Richtigkeiten einfach an einem vorbei.
Genau. Damit uns das nicht passiert, hat die Tradition der christlichen Gemeinschaft diese Worte eine ganz besondere Stellung eingeräumt. Dieser Text wird oft gesprochen, wenn irgendwo auf der Welt ein Morgengebet in liturgischer Form gebetet wird, gefeiert wird. Wahrscheinlich seit Jahrhunderten ist kein Morgen vergangen, an dem nicht an vielen Orten auf dieser Erde Christen vom aufgehenden Licht aus der Höhe gesungen oder gelesen haben. Das ist nicht nur in Klöstern so. Auch in unserem Gesangbuch können wir unter der Nummer 783.6 im Ablauf das Morgengebet finden, mit diesen Worten aus Lukas 1.
783.6.
Genau. So hat dieser Text eine ungeahnte Verbreitung erfahren. Er dehnt sich räumlich aus, denn seine Worte hallen von einem Ende der Erde zum anderen. Er hat sich durch die Zeit verbreitet, denn er begleitet die Geschichte unseres christlichen Glaubens. Der Text schlägt den Bogen durch die Zeit sogar noch weiter. Er bindet die jüdischen Propheten mit ein und bezieht sich auf den Stammvater Abraham und Gottes Bund mit seinem Volk.
Jetzt sind wir schon wieder mittendrin im Gewimmel. Aber wenn man den Text tatsächlich morgens für sich liest, was ja vielleicht eine Idee wäre, Lukas 1, 67 bis 79, auf dem Zettel oder Gesangbuch 783.6, wenn man das tatsächlich morgens immer mal wieder liest oder jeden Tag liest, dann kann es nicht immer um das ganze Große, große Ganze gehen, sondern dann entdecke ich eigentlich beim Lesen immer wieder neue Begebenheiten. Dann fasziniert mich vielleicht immer mal wieder ein anderer Gedanke. An manchen Morgen rauscht das einfach an mir vorbei und an anderen entdecke ich wieder etwas. Ich höre jedes Mal, lese jedes Mal das Ganze, aber ein Teil davon tritt raus aus der Menge der wohlgeformten Worte und spricht mich heute an. Dieser Ausschnitt hebt sich heraus. Vielleicht ist es ja dann gerade bei dir oder bei dir die Rede von der Rettung vor Feinden oder im übertragenen Sinn von dem Bösen, das mich bedroht und von dem ich erhoffe, errettet zu werden.
Ja, vielleicht ist es Barmherzigkeit, die du zeigen willst.
Oder da ist das Versprechen der Vergebung. Und das hilft dir heute weiter.
Suchst du Licht in der Finsternis und bemerkst du die Schatten des Todes?
Hast du vielleicht erlebt, wie Gott deine Füße auf den Weg des Friedens gestellt hat? Was es auch ist. Wenn du merkst, dass du angesprochen wirst, dann stehst du schon mittendrin im Wimmelbild, im Hoffnungstext, was hier gezeichnet wird.
Dein Nachbar, der neben dir sitzt, steht vielleicht an einer ganz anderen Stelle, weil ihn heute ein ganz anderer Gedanke angesprochen hat.
Und so bleiben wir an verschiedenen Stellen hängen. Wir wimmeln uns durch den Text mit konkreten Erfahrungen, die wir damit verbinden. Und so soll es sein.
Das erinnert an eine Geschichte einer Frau, die vor 1989 Schülerin in Leipzig war. Sie erzählte, vor der Schule trafen wir uns manchmal in der Lutherkirche. Ein Mitschüler hatte den Schlüssel zur Nebentür. Wir sangen aus einem alten Gesangbuch den Lobgesang des Zacharias. Er stand im Gesangbuch auf der Seite 500. Daran erinnere ich mich noch ganz genau. Die Einzelheiten des Textes blieben mir dagegen nicht im Kopf. Doch ich erinnere mich an die Wirkung des Textes. Es ist ja eine Art Gesang. Und dieser Gesang am Morgen eines Schultages war in seiner Wirkung erstaunlich erfrischend. Er mündete in dem Vers: Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Meine Füße wussten von da an, wo es für mich ungefähr lang geht. Und da wir in der Schule auch Latein hatten, ist mir dieser Schlussvers des Liedes auch auf Latein im Gedächtnis geblieben. Ad dirigendos pedes nostros in viam pacis. Das brachte mich zum Schmunzeln. Denn es klang so, als ob unsere Füße einen Dirigenten brauchten oder haben könnten und unsere Schritte eine friedliche Partitur. So habe ich die Geschichte dieser Leipzigerin in Erinnerung. Sie zeigt stellvertretend für viele, wie ein biblisches Wort im Gedächtnis bleibt und einem Leben neue Richtung gibt. Richte unsere Füße auf dem Weg des Friedens.
Wie wichtig ist das zum Beispiel gerade in unseren Zeiten? Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Etwas, was unsere Schritte lenkt, ja. Und wie sehr brauchen wir, und jetzt kann man nochmal in den Text gucken, wie sehr brauchen wir Hilfe, Stärkung, Ermutigung, gerade auch in dieser Corona-Zeit, in dieser Corona-Krise. Gerade bei dem, wo es offensichtlich jetzt erstmal nicht unbedingt einfacher und leichter und besser wird, sondern sich erstmal noch alles zuzuspitzen scheint und schwieriger, ja, zu werden scheint. Wie sehr brauchen wir Barmherzigkeit für uns und für die Menschen um uns herum, ein warmes Herz für uns und für Menschen um uns herum, die verzweifelt sind. Die gibt es. Und man merkt, wenn man das sich so bedenkt und so hört, das ist nicht zwangsläufig ein großes Chaos, was da bleibt, wenn man diesen Text liest. Mir geht das erstmal so, es rauscht wirklich erstmal an mir vorbei. Aber durch uns und durch unsere Erfahrung kommt da wieder eine Ordnung hinein. Die Ordnung unserer Erfahrung, dass wir diesen Text mit unserem Leben verbinden. Und deswegen noch einmal, wie wäre es, diesen Text in dieser dritten Woche des Advent, nach dem dritten Advent, vielleicht wirklich jeden Morgen oder auch jeden Abend zu lesen. Und dann zu schauen in diesem Wimmeltext, was ist da an neuen oder an bekannten Erfahrungen mit Gott. Denn unsere Erfahrung, die beim Hören oder Lesen dieses Textes in Erinnerung oder zum Vorschein kommen, sind wie kostbare Perlen. Und alle Perlen, das wissen wir ja, können eine wunderschöne Kette ergeben.
Ja, ihren Anfang hat die Kette bei denen, die Gott als Erste kennenlernten. Abraham wird hier genannt, dann geht es durch die Jahrhunderte weiter. David, die Propheten, Johannes der Täufer, Jesus. Die Kette setzt sich ununterbrochen durch die Zeiten fort. Heute fädeln wir unsere Perlen dazu. Jede dieser Perlen steht für eine konkrete Erfahrung mit Gott. Jedes dieser Erlebnisse zeigt, dass der Satz, der das Wiegenlied einleitet, nicht nur fromme Theorie ist. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk.
Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Und wir kennen den Namen dessen, durch den er uns besucht hat und durch den er uns erlöst hat. Jesus Christus. In den Wimmeltexten unserer Bibel entdecken wir, dass wir mit unseren Fragen an Gott, mit unseren Hoffnungen auf Gott und mit unseren Erfahrungen mit Gott nicht alleine sind. Und deswegen ist es vielleicht auch schön, nicht nur so einen Text immer mal wieder zu lesen und sich die Erfahrungen bewusst zu machen, sondern sich auch gegenseitig zu erzählen, was habe ich eigentlich mit Gott schon erlebt? Was hast du mit Gott schon erlebt? Wir merken, Gott hat sein Volk nicht nur besucht, er besucht uns auch weiterhin. In seinem Wort, in dem Austausch miteinander, auch in diesen Zeiten. Ja, auch in diesen Zeiten steht er uns zur Seite und kommt mitten hinein, trägt uns, fängt uns auf. Gott sei Dank.
Gelobt sei Gott.
Amen. Und der Schlusssegen nach jeder Predigt passt jetzt auch gut zu dem Text, zu diesem Vers 79 am Ende. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Jesus Christus. Amen.